Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Philosophie für Zwischendurch. Heute möchte ich mal wieder etwas abstrakt werden. Wir haben in den letzten Wochen über Wirtschaft geredet, über Politik und so sehr ich andere Wissenschaften mag, bin ich ja doch eher bei der Philosophie zu Hause. Natürlich steht sie auch sowieso über ihnen, also warum halten wir uns damit auf, nicht wahr? Nein, stopp, das war nur ein Witz, nicht abschalten bitte. Also gut, was ist das Programm für heute? Ihr wisst ja vielleicht noch, dass ich in vielen Folgen darüber geredet habe, dass das Leben gut sein soll. Zum Beispiel hieß es in der Politikfolge, alle Leute in einem Staat müssten glücklich sein, sonst wäre er nicht gut. Oder die Inception-Folge, da habe ich gesagt, dass wir für ein gutes Leben daran glauben müssen, dass es real ist. Oder was ist mit einem früheren Beispiel, das hier sogar noch mehr Relevanz hat? Die Sinnfolge. Darin habe ich gesagt, dass das Leben zwar sinnfrei zu sein scheint, aber das auch gut ist. Dass ein sinnloses Leben ein gutes Leben bedeutet. Falls ihr diese Folgen noch nicht gehört habt, schaltet gern rein. Sonst wirke ich hier noch, als würde ich ohne Beleg irgendwelche Dinge behaupten. Müsst ihr aber auch nicht für diese Folge. Denn hier möchte ich tatsächlich dieser Frage auf den Grund gehen. Was ist denn überhaupt ein gutes Leben? Was gehört dazu? Diese Idee habe ich übrigens unter anderem von deepen Instagram-Sprüchen, von denen ich übrigens nicht wirklich ein Fan bin. Ja, ich weiß, man könnte es denken, aber diese ständige alles im Leben hat einen Grund oder gewisse Sachen sollen einfach so sein und so weiter, oh, da könnte ich mich ewig drüber auslassen. Aber gut, heute nicht. Also kommen wir zu dem Spruch. Kennt ihr diese deepen Posts, die immer von irgendwelchen schicksalshaften Lebenssituationen handeln und bei denen helfen sollen? Einer, der mir öfter begegnet ist, ist die Aussage, man braucht im Leben Trauer, damit es ein gutes Leben ist. Naja, oder so ähnlich. Ich folge diesen Seiten jetzt nicht und bis so etwas wieder in meinem Feed auftaucht, warte ich jetzt mal nicht. Was ist damit gemeint? Naja, üblicherweise kommt dieser Spruch zum Beispiel im Kontext einer Trennung oder so etwas. Und er will quasi sagen, dass man nicht darüber traurig sein soll. Oder dass es eigentlich sogar gut ist, dass man traurig ist. Denn je mehr Trauer man erlebt, desto mehr weiß man das Glück zu schätzen. Was ich an diesem Spruch immer so paradox finde, ist, dass er seiner eigenen Existenz widerspricht. Ist die Trauer jetzt schlecht oder gut? Ist es eine gute Sache, dass einem etwas Schlechtes passiert ist, weil das eigene Leben jetzt mehr Qualität hat? Doch wenn das so ist, wieso müsste man getröstet werden? Denn genau das macht der Spruch. Doch wir sind uns ja wohl alle darin einig, dass schlechte Erlebnisse schlecht sind. Doch gehören sie zu einem guten Leben dazu? Braucht man sie sogar? Na, schauen wir uns das einmal an. Also, was ist ein gutes Leben? Generell würde man ja sagen, ein gutes Leben ist eines, in dem einem möglichst viele gute Dinge passieren. Und warum? Naja, gute Erlebnisse machen einen glücklich, nicht wahr? Und schlechte Erlebnisse traurig. Also müsste möglichst viel Glück zu einem guten Leben führen. Stellt euch zum Beispiel eine reiche und eine arme Person vor. Also ich rede von einer Person, die sich alles kaufen kann, was sie will, und einer, die sich nichts kaufen kann, was sie will. Würde man ernsthaft behaupten, die arme Person wäre besser dran als die reiche? Klar, die reiche Person könnte sich irgendwann langweilen, aber das kommt ja auch ganz drauf an. Vielleicht hat sie auch ein spannendes Hobby oder eine Leidenschaft. Die arme Person dagegen kann ja gerade so über die Runden kommen, bevor sie mit solchen Lebensqualitäten anfängt. Gut, man könnte sagen, dass die arme Person es sehr viel mehr zu schätzen weiß, wenn sie sich doch ein passables Essen erarbeitet hat. Die reiche Person dagegen würde sich wahrscheinlich noch nicht einmal über einen frischen Kaviar besonders freuen, denn sie kann ihn ja immer haben. Oder ist das eine Einstellungssache? Denn klar, die arme Person freut sich zwar dann irgendwann über ihr Essen, aber bis dahin leidet sie. Und die reiche Person könnte ja trotzdem besonders dankbar für alles sein. Nun gut, lassen wir diesen Punkt erst einmal stehen und fragen uns stattdessen, was ein schlechtes Erlebnis denn eigentlich ist. Oder vielmehr, welche schlechten Erlebnisse das Leben wirklich verbessern. Denn wie gesagt, selbst wenn die arme Person sich über ihr passables Essen freut, hat sie es ja wahrscheinlich nur einmal im Monat. Oder so eben. Und die anderen Tage bis dahin sind dann ja auch kein Spaß. Gehen wir bei den schlechten Erlebnissen zuerst einmal in das Extrem. Ein schwerer Autounfall, bei dem man querschnittsgelähmt wird. Man kann nie wieder laufen, aufstehen, irgendetwas bewegen, außer der oberen Körperhälfte. Und dann stellt euch vor, diese Person weiß es auf einmal unheimlich zu schätzen, wenn sie sich allein mit Hilfe ihrer Arme hochstemmen kann. Ist das wirklich ein besseres Leben, als wenn man diese Einschränkung nicht hätte? Man könnte noch extremer werden, wenn man nichts im Leben hat, also wirklich gar nichts, und nichts selbstverständlich ist. Ist das dann ein gutes Leben, weil man sich über alles freut und für alles dankbar ist? Nein, oder? Das ist doch absurd. Wir brauchen doch ein gewisses Level an Dingen, die funktionieren. sonst geht es doch mit unserer Lebensqualität bergab. Denn genau das ist doch Lebensqualität. Dinge, die funktionieren. Warum sollte Lebensqualität etwas sein, was nicht funktioniert? Ich weiß, es gibt diese soziologischen Studien, dass Leute in reichen Ländern nicht unbedingt glücklicher sind, aber das liegt doch nicht deshalb zwingend an ihrem Wohlstand, oder? Wieso würde man denn sonst so sehr dafür arbeiten? Gut, ich bin jetzt ganz nach links gegangen, jetzt gehen wir einmal ganz nach rechts. Was ist denn mit kleineren Schicksalsschlägen, die man wahrscheinlich schon gar nicht mehr als solche bezeichnen würde? Nehmen wir einmal an, euer Gehalt für euren Job wird für ein halbes Jahr um einen kleinen Geldbetrag gekürzt. Ihr bekommt 50 Euro weniger oder so. Oder für meine internationalen Zuhörer Dollar, Franken, Pfund und so weiter. Schreibt mir gerne eure Währung in die Kommentare. So, aber dieses 50 Euro weniger Geld reicht natürlich immer noch aus, um euren Lebensstandard zu erhalten. Locker sogar. Ihr habt immer noch euer Haus, euer Auto, ihr könnt euch und eure Familie ernähren und ihr könnt Urlaub machen. Aber nehmen wir an, durch das fehlende Geld könnt ihr nicht mehr Urlaub in einem anderen, sondern nur noch im eigenen Land machen. Und versteht mich nicht falsch, Urlaub im eigenen Land ist super, aber eben nicht dasselbe. Und das macht euch vielleicht ein bisschen traurig. Doch dann bekommt ihr nach einem halben Jahr wieder euer normales Gehalt und alles ist wieder wie vorher. Ihr könnt wieder reisen, wohin ihr wollt. Ja, offenbar reißen es in diesem Beispiel 50 Euro wirklich raus. Ist dann aber euer Leben besser? Denn vielleicht könnt ihr euren Urlaub jetzt mehr wertschätzen, weil ihr so lange keinen großen mehr machen konntet. Aber das muss man auch sagen, bald ist es wieder vorbei mit der Dankbarkeit. Bald gewöhnt ihr euch wieder an den Urlaub und alles ist wieder normal. Dann ist auch die gesteigerte Freude wieder weg. So ist der Mensch eben. Aber heißt das jetzt, dass euch regelmäßig Dinge passieren müssen, die euren Alltag erschüttern, damit ihr immer wieder aufs Neue dafür dankbar sein könnt, was ihr habt? Das ist doch auch ein absurder Gedanke, nicht wahr? Das klingt mehr nach einem stressigen Leben als nach einem guten Leben. Man darf ja auch nicht vergessen, dass die Trauer während der schlechten Zeiten auch zu eurem Leben dazugehören und etwas zählen. Ist es das wert, ewig zu leiden, nur um sich dann für eine Weile zu freuen? Aber es gibt auch Bedürfnisse, deren Stillung uns immer wieder erfreut. Natürlich muss man etwas warten, bis sie wiederkommen, doch sie machen uns immer wieder dankbar und glücklich. Und das sind körperliche Begierden, Essen und Schlaf. Und hier brauchen wir das Leid unbedingt, nicht wahr? Denn wenn man den Begriff des Leidens etwas streckt, gehört der Hunger ja auch dazu. Er ist ja das Leiden, das man verspürt, wenn man eine Weile nichts gegessen hat. Doch wenn man dann isst, dann ist es doch immer wieder so, als hätte man dieselbe Freude wie auch schon früher am Tag oder dem zuvor, je nachdem, wie man konditioniert ist. Nun, und jetzt stellt euch vor, das wäre weg. Ihr hättet gar keinen Hunger mehr, sondern wärt ständig satt. Das wäre eine Einbüßung der Lebensqualität, oder? Warum dann noch essen und trinken? Zum Überleben vielleicht. Es sei denn, ihr wärt unsterblich. Na gut, und dann könntet ihr vielleicht, weil ihr unsterblich seid, ganz, ganz viel lernen und Wissen anhäufen. Es sei denn, ihr werdet allwissend. Ihr versteht, was ich sage, oder? Biologisch ist uns bereits das ständige Leiden eingebaut und das ist auch notwendig zu einem guten Leben. Wir müssen es nicht künstlich hinzufügen. Genauso ist es beim Wünschen. Das Wünschen hängt mit dem menschlichen freien Willen zusammen und es ist ein Leiden, etwas zu wollen, weil man es noch nicht hat. Wenn man das, was man dann will, bekommt, ist man doch immer noch dankbar, oder? Nun vielleicht etwas mehr, wenn der Weg dahin länger ist, stimmt. Aber das ist ja auch für alle Menschen eine Möglichkeit. Wenn wir uns jemanden vorstellen, der so reich ist, dass er sich alles kaufen kann, was er sich spontan wünscht. Naja, aber gewisse Dinge kann man ja eben nicht kaufen. Was ist mit Liebe? Und ja, ich weiß, käufliche Liebe ist so ein bisschen ein Schlagwort, aber die gefühlte Liebe. Oder was ist mit Zuneigung, was ja quasi auch Liebe ist. Oder Fähigkeiten, wenn wir in diese Richtung gehen wollen, mit Wissen. Man kann sich immer etwas wünschen, das man noch nicht hat. Man könnte sich zum Beispiel wünschen, alles über Philosophie zu lernen. Ein wirklich guter Wunsch. Und dann könnte man Bücher kaufen und klar, das ist Geld, das man ausgibt. Aber durch weiteres Geld ausgeben erreicht man nicht, dass man mehr weiß. Man muss die Bücher lesen. Oder man hört meinen Podcast, der ja kostenfrei ist. Oder man macht irgendetwas anderes. Aber man braucht auf jeden Fall Zeit, die man da rein investiert. Und dieser Wunsch hält lange an, weil man dieses Wissen immer wieder mehren kann. Und das ist natürlich nur ein Beispiel. Man kann sich immer etwas wünschen, das man noch nicht hat. Denkt an Hobbys, denkt an Sportarten. Das wären dann die Fähigkeiten, also einige Fähigkeiten. Man braucht also offenbar keine schweren Schicksalsschläge, um glücklich zu sein. Ich gebe euch ein ganz einfaches Beispiel aus meinem Leben. Ich muss sagen, ich hatte eine sehr glückliche Kindheit. Soweit ich mich zurückerinnere, hatte ich keine traumatischen Erlebnisse oder wirklich schlimme Dinge, die passiert sind. Und ich habe die Zeit geliebt. Auch rückblickend war ich ein glückliches Kind. Und das mit sicherlich nicht nur tollen Tagen, aber auf jeden Fall keinen wirklich, wirklich schlimmen Tagen. Einen letzten Punkt möchte ich im Zusammenhang mit schlechten Erlebnissen noch ansprechen. Ein valides Argument, das man für Schicksalsschläge einwerfen könnte und was der Instagram-Spruch uns wahrscheinlich auch sagen will. Schicksalsschläge bereiten uns für weitere schlechte Erlebnisse vor. Wenn wir immer glücklich waren und dann plötzlich ein einschneidendes Erlebnis kommt, trifft es besonders hart. Wenn man stattdessen schon dies und das erlebt hat, steht man das durch. Wobei das auch abhängig von den Erlebnissen und der eigenen Einstellung ist. Doch würde das dann die schlechten Erlebnisse gut machen? Also wenn man wirklich daraus lernen würde? Nein. Ich würde sagen nein. Denn wenn ihr einziger Sinn ist, dass sie auf weitere schlechte Zeiten hinweisen, sind sie zwar nützlich und es ist gut, dass es sie gibt, aber sie sind nicht an sich gut. Wir wollen doch gute Erlebnisse. Das macht doch unser Leben gut. Und auch nach allen Erfahrungen, die man machen kann, wird ein Schicksalsschlag nicht plötzlich gut. So viel also dazu. Ist das dann also die Lösung? Ist ein gutes Leben einfach eines, in dem einem gute Dinge passieren? Denn die schlechten existieren ja ohnehin schon, indem man sich die guten wünscht. Hat denn der Reiche tatsächlich einfach objektiv ein besseres Leben als der Arme, weil er eben reich ist? Das erinnert ein bisschen an Hedonismus, nicht wahr? Lust ist gut und Leid ist schlecht. Und damit möchte ich zu den Philosophen dieser Folge kommen. Am Anfang steht Epikur, der dem Hedonismus angehört, ihn aber nicht so simpel ausführt, wie man denken könnte. Viele Menschen haben den Eindruck, Hedonismus würde einfach nur bedeuten, man solle so oft wie möglich spontan Freude haben. Ein hedonistisches Leben heißt nach ihnen, man solle essen, trinken, Drogen nehmen, den Moment leben und so weiter. Und wenn jeder Moment oder die Mehrheit gut ist, macht das dann ein gutes Leben. Nun, und im Grunde ist das auch irgendwie wahr. Nach Epikur ist die Empfindung von Lust die Ursache und das Ziel eines guten Lebens. Wenn wir zu meiner Theorie zurückkehren und sagen, diese reiche Person erlebt einfach ganz, ganz, ganz viele erfüllende Augenblicke, indem sie ihre Bedürfnisse befriedigt, ergibt sich daraus ein gutes Leben. Gut plus gut plus gut gleich gutes Leben. Aber Epikur hat seinen Fokus weniger auf körperlichen Bedürfnissen. Klar, sie müssen gestillt werden, doch darüber hinaus schadet man sich nur selbst. Wenn man zu viel trinkt oder starke Drogen nimmt, übrigens, ich kenne mich mit Drogen nicht so gut aus, das heißt, wenn das jetzt nicht ganz akkurat ist, dann fühlt euch frei, mich zu korrigieren. Aber wenn man das tut, erlebt man auf lange Sicht gar keine Lust, sondern Leid. Und das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Deshalb hat Epikur immer gepredigt, man solle in dieser Hinsicht enthaltsam sein und sich mit dem Nötigsten zufrieden geben. Und woher kommt dann die Lust? Na, teils daraus, aber vor allem aus geistigen Freuden. Denn Epikur hat erkannt, dass geistige Lüste unendlich sind und nicht schädlich sein können. Zumindest nicht für den Körper. Und so sagt er, man solle philosophieren, mit Freunden seine Zeit verbringen und Musik hören. Lauter Dinge, die die Seele beruhigen. Man soll nicht in der maximalen Lust leben, sondern vernünftig und genügsam sein. Das ist nach Epikur die eigentliche Lust, die das Leben hervorbringt. Nun, vielleicht überzeugt euch das auch nicht. Auch ich war ehrlich gesagt etwas skeptisch, als ich den Text gelesen habe. Genügsamkeit klingt ein bisschen nach Enthaltsamkeit. Doch ist das alles, was man sich für ein gutes Leben erhoffen kann? Sich einfach weniger zu wünschen? Das klingt ein bisschen nach Buddhismus, nicht wahr? Woran natürlich nichts falsch ist. Interessanter Fakt übrigens nebenbei, obwohl das alte Griechenland und die ostasiatische Welt so weit auseinander liegen, wurden ungefähr in derselben Zeit von den westlichen Philosophen und im östlichen Raum die Philosophie des Buddhismus und die griechische Philosophie entwickelt. Und man sagt oft, dass es ein allzu großer Zufall wäre, dass zwei so ähnliche Ideen in so unterschiedlichen Gesellschaften entstanden sind. Entweder einfach, weil sie eben stimmen, oder es gab einen Einfluss. Nun, wenn es hier Geschichtswissenschaftler unter euch gibt, könnt ihr mich gern korrigieren oder etwas hinzufügen. Aber gut, zurück zum Hedonismus. Ist das also der Schlüssel? Genügsamkeit? Denn man könnte sich auch radikalere Definitionen vorstellen. Immerhin, wenn Lust der Sinn des Lebens ist, müsste die reine und hohe Lust doch über Zufriedenheit hinausgehen, oder? Genügsamkeit erweckt immer den Eindruck, dass man sich mit wenig zufrieden gibt. Doch passt da nicht eine etwas stärkere Position zum Hedonismus? Eine davon ist vom Philosophen Jeremy Bentham. Wisst ihr noch, wer das war? Das ist der Utilitarist, den ich auch schon in der Folge zur Moral genannt habe. Sehr empfehlenswert natürlich. Er fällt nach Definition nicht komplett unter die Reihe der Hedonisten, aber hat einige sehr interessante Dinge dazu gesagt. Für die von euch, die den Utilitarismus nicht kennen, übrigens, es überrascht mich immer wieder zu hören, wie viele Leute diese spezielle Ausrichtung kennen, von so vielen unterschiedlichen Strömungen ausgerechnet eine untergeordnete Theorie eines Zweiges der Ethik. Aber gut, was ist der Utilitarismus? Er ist zusammengefasst die Theorie, dass immer nur die Handlung gut ist, bei der die Lust der höchsten Menge an Leuten maximiert und das Leid minimiert wird. Bei jeder Handlung soll man ein Kalkül über diese Faktoren anstellen und dadurch kommt man zur moralischsten Tat. Nun, das ist hier keine Folge über die Moral, aber die Idee ist ja, dass man möglichst vielen Menschen ein gutes Leben verschaffen soll. Und da haben wir es wieder. Wie gut ein Leben ist, wird dadurch bestimmt, wie viel Lust und wie wenig Leid einem passiert. Bentham sagt, dass die Welt nur aus diesen beiden Kategorien besteht. Jede Handlung verursacht entweder das eine oder das andere oder auch beides und jeder will das eine und vermeidet das andere. Dabei schlägt der Philosoph sogar Kategorien vor, mit denen man die Lust und das Leid bestimmen kann. Es sind 6. Intensität, also recht offensichtlich. Dauer, klar, je länger das Glück anhält, desto größer ist es. Gewissheit, auch recht wichtig, denn wenn am Ende das Glück gar nicht eintritt, ist man wieder traurig. Nähe, also wie zeitnah das Glück passieren wird. Folgenträchtigkeit, also welche Auswirkungen man damit haben kann. Denn klar, man freut sich nicht so sehr über etwas, wenn man weiß, wie viel Leid dafür passieren muss, an sich selbst in der Zukunft oder an anderen. Und Reinheit, also wie viel Leid mischt sich unter die Lust. Wir haben hier also 6 Faktoren. Und wenn eine Situation in allen gut abschneidet, ist sie wirklich lustvoll. Und das kann man auch immer noch mit Epikur verbinden, indem man sagt, dass übermäßiges Trinken auf Dauer mehr Leid als Lust verursachen würde, gemäß der Kategorien. Geistige Freuden verursachen vielleicht keine so große Intensität an Lust wie Drogen, aber sind von der Dauer her länger und deutlich weniger folgenträchtig. Auch sind sie reiner, weil man sich vielleicht nicht so sehr für sie schämt. Und so weiter. Gut, also ein kleines Schlusswort zum Hedonismus. Ein gutes Leben ist offenbar eines, in dem einem möglichst viel Lust und wenig Leid passiert. Und dabei sind körperliche Begierden wichtig zu befriedigen, man darf es aber auch nicht übertreiben. Die eigentliche Quelle an Gutem sind geistige Betätigungen, wie Diskussionen, gute Gespräche und vielleicht auch bestimmte Hobbys. In einem Maß ist Körperliches natürlich auch gut. Alles eigentlich, überhaupt. Und auch wenn Bentham nicht von Enthaltsamkeit, sondern Glücksmaximierung spricht, kann man das kombinieren. Ein genügsamer Mensch erlebt wahrscheinlich auch eher mehr Glück als ein zügelloser. Und dann hat man eben viele kleine Glücksmomente und damit ein gutes Leben. Diese Position widerspricht auch stark dem Instagram-Spruch vom Anfang der Folge. Denn der Hedonist ist nicht der Meinung, dass ein Leid in seinem Leben dessen Qualität bessert. Das Leid ist vielmehr unter allen Umständen zu vermeiden. Nun gut, aber das ist nicht das Ende der Folge. Es gibt nämlich einige Probleme mit dieser Position. Zunächst gibt es keinen Ausblick auf das große Ganze. Lust und Leid sind sehr subjektive Werte, also existieren sie nicht über uns hinaus. Das heißt, dass unser Sinn nicht sehr weit zu gehen scheint. Mehr zum Sinn gibt es in meiner Folge dazu, so sehr wird es hier nicht darum gehen. Aber wo ist hier das große Lebensziel? Wo will man hin? Irgendwie geht man ja einfach nur von Episode zu Episode, ein bisschen wie ihr mit diesem Podcast. Man wirkt wie eine Puppe, die von außen hin und her geworfen wird. Es gibt gute und schlechte Dinge, die einem passieren und diese lenken, wie gut das Leben ist. Es scheint so, als könnte man selbst gar nicht so viel dafür oder dagegen tun. Klar, Epikur redet von Genügsamkeit, aber auch er setzt darauf, dass man eben mehr Lust als Leid empfindet. Und wenn Lust allgemein gut ist, woher weiß man denn dann genau, welche Lüste gut sind und welche nicht? Wenn mein Gespräch mit Freunden genauso eine Lust ist wie das übermäßige Trinken, wie differenziere ich dann? Und kann ich nicht irgendwann vom Diskutieren auch genug haben? Was soll man für ein gutes Leben konkret tun? Und kann man etwas tun? Oder fallen einem gewisse Dinge einfach zu? Und hat man bei einer gewissen Menge an Leid einfach ein schlechtes Leben? Und wann mache ich endlich weiter mit dieser Folge, anstatt blöde Fragen zu stellen? Gut, dann möchte ich euch noch einen weiteren Philosophen vorstellen, der kein Hedonist ist. Aristoteles. Für ihn ist das gute Leben die Erreichung der sogenannten Eudaimonia. Das ist altgriechisch für guter, eu, Geist, Daimon. Es ist quasi ein Begriff für Glückseligkeit. Und diese Eudaimonia ist weit entfernt von der strengen Enthaltsamkeit des Epikur oder der Maximierung Benthams. Nein, sie beschreibt einfach ein glückliches, zufriedenes Leben. Und Zufriedenheit ist nicht zwingend dasselbe wie Enthaltsamkeit. Es ist kein Zwang enthalten, sondern einfach nur ein Leben, in dem man das nimmt, was man hat und was man will und damit glücklich ist. Es ist nicht die Idee einer einzelnen Episode, in der man sich glücklich machen soll, sondern eines Lebenswegs. Man hat keine spontane Lust im Auge, sondern eine Art der Selbstverwirklichung, die ein Leben lang anhält. Klingt schön, nicht wahr? Aber wie kriegen wir das hin? Was sollen wir tun? Denn das ist der Fokus des Philosophen. Wir müssen dafür arbeiten. Euch sagt sicher die aristotelische Tugendethik etwas, nicht wahr? Ich habe sie schon in der letzten Folge gegen Ende etwas ausgeführt, aber die müssen ja nicht alle gehört haben. Also eigentlich schon, aber haben sie vielleicht trotzdem nicht. Also, was ist die Tugendethik? Der Kern ist, dass moralische Handlungen nicht nach dem bewertet werden, was passiert ist, sondern nach Akteuren. Wenn ein tugendhafter und moralischer Mensch etwas tut, ist es höchstwahrscheinlich moralisch gut. Da muss man nicht überall einzeln drüber gehen. Klar, man kann Fehler machen, doch ein besonnener, moralischer, kluger und liebenswerter Mensch würde nicht einfach etwas klauen. Wieder die Moral. Auch sehr interessant. Die Moral hängt für viele Philosophen sehr eng mit dem guten Leben zusammen. Besonders für Aristoteles. Diese Tugenden, von denen er redet, sind gute Charaktereigenschaften, die man sich antrainieren kann. Zum Beispiel, wie eben aufgezählt, Besonnenheit, aber auch Mut und Humor. Dabei ist für Aristoteles die Mitte sehr wichtig. Daher auch der Name seiner Lehre, Mesotes-Lehre, oder eben Lehre der Mitte. Denn Aristoteles vertritt Mut, aber nicht Übermut. Aber auch nicht zu wenig davon, keine Feigheit. Oder was ist mit der Tugend des Humors? Naja, man soll auch nicht alles nur lächerlich und immer nur Witze machen. Aber absolut verschlossen zu sein und nie zu lachen ist auch nicht ideal. Und so erkennt man die Tugenden. Ich habe es schon in der letzten Folge gesagt und ich sage es hier gerne noch einmal. Aristoteles hat einen sehr interessanten Tugendkatalog erstellt, den ich jedem nur empfehlen kann. Er hat immer in die Mitte die Tugend, links davon die übermäßige Empfindung davon und rechts die zu geringe. Denkt darüber nach, könnt ihr nicht bei jeder Eigenschaft irgendwie einen Punkt ausmachen, ab dem sie übertrieben oder untertrieben ist? Da ist die goldene Mitte der Schlüssel. Und jemand, der alle Tugenden besitzt und sich immer in dieser Mitte befindet und den es natürlich nicht gibt, wie es immer so ist bei Philosophie, kann nicht moralisch falsch handeln. Wie auch, er empfindet ja gar keinen Hass oder Missgunst gegen irgendjemanden. Aber gut, so viel zur Moral. Was haben Tugenden mit dem guten Leben zu tun und wieso müssen wir sie überhaupt lernen? Nun, Aristoteles ist der Meinung, dass Gutes zu tun automatisch glücklich macht. Und auch umgekehrt. Wer glücklich ist, handelt gut. Und das Gute ist Glückseligkeit. Wie kommen wir zu diesem Gedankensprung? Für Aristoteles spielt hier die Verwirklichung des Menschen eine große Rolle. Wenn wir uns Tätigkeiten anschauen, haben sie immer das Gute zum Ziel. Der Schuster arbeitet für gute Schuhe, der Arzt für Gesundheit. So ähnlich wie ich es auch in der Folge über das Lernen gesagt habe. Und so hat auch die Tätigkeit des Menschseins ein Gut. Was denkt ihr, was ist diese Tätigkeit? Man könnte jetzt sagen, das Leben. Und klar, es geht ja um ein gutes Leben. Aber es ist etwas anderes, denn dieses Gut haben auch Pflanzen und Tiere. Sie leben ja auch. Was unterscheidet uns also von allen anderen? Unser Denken. Und zwar nicht einfach nur das logische, rationale Denken, sondern unsere Tugenden. Unsere Seele. Interessant eigentlich, auch wenn Aristoteles noch nichts von Computern gewusst haben konnte, hat er uns direkt von ihnen abgegrenzt. Menschlich zu sein heißt, einen Charakter zu haben. Und diesen zu entwickeln, ist für Aristoteles unser Lebenssinn. Und ein guter Charakter ist tugendhaft. Und genau wie ein Schuster sich über einen guten Schuh freut, der auch Gutes in die Welt bringt, erfreut man sich auch an seinem guten Charakter und guten Taten daraus. Und nicht nur zu moralischen Handlungen sind Tugenden gut, sondern auch zum Bestehen persönlicher Herausforderungen. Zum Beispiel die Tugend des Mutes. Die kann man auch nutzen, um sich auf einen schwierigen Job zu bewerben, den man haben will. Man kann sich mit den Tugenden zu einem immer besseren und stärkeren Menschen machen. Doch das erfordert Zeit. Wir arbeiten ein Leben lang an unserem Charakter. Das ist der Unterschied zur hedonistischen Puppe. Wir schauen nicht einfach nur, was uns von außen kurz- oder langfristig glücklich macht und rennen dem hinterher. Nein, wir schauen, dass wir innerlich zufrieden und gut sind. Und dann kann uns alles Mögliche passieren. Natürlich gibt Aristoteles zu, dass nicht jedes Leben gleich leicht ist. Aber wenn man selbst gut ist, steht man auch schwere Zeiten durch und muss sie nicht vermeiden. Oder sie passieren einem gar nicht erst. Für Glückseligkeit ist es nämlich unerheblich, ob Lust oder Leid im Leben passiert. Denn beides passiert normalerweise. Die Eudaimonia ist nicht in einem Augenblick zu erreichen, sondern nach einem langen Leben. Und dabei kann das jeder. Egal ob arm oder reich, jeder Mensch hat die Fähigkeit, Tugenden zu erlernen. Aristoteles gibt natürlich zu, dass Grundbedürfnisse erfüllt werden müssen. Aber ab einem bestimmten Punkt sagen sie nichts mehr über die Lebensqualität aus. Für ihn sind Menschen, die nur hedonistisch leben, wie die Tiere. Man hat seine Vorlieben und Wünsche und je nachdem, was passiert, ist man froh oder traurig. Aber wir würden Tiere nicht glückselig nennen. Sie haben eben einen guten oder einen schlechten Tag. Nun gut, was lernen wir von Aristoteles? Der Schlüssel zum guten Leben ist nicht die Vermeidung schlechter Ereignisse und die Suche nach der Lust, sondern ein guter Charakter. Einer, der uns innere Ruhe und Zufriedenheit gibt, mit dem wir gut handeln und Herausforderungen bestehen können. Damit wir nicht einfach nur spontan glücklich oder traurig sind, sondern die Eudaimonia, die Glückseligkeit auf unserem Lebensweg erreichen. Und da ist es egal, ob wir mal schlechte Tage haben, denn die hat jeder. Aber als starker Mensch windet man sich aus ihnen heraus und setzt seinen Weg fort. Denn wir sind Menschen und keine Tiere. Das Leben ist für uns keine Episode an guten oder schlechten Tagen, sondern es gibt eine große und insgesamte Vision. Anders als bei den Hedonisten reagieren wir nicht einfach auf äußere Faktoren, sondern können handeln. Wenn wir nur genug an uns arbeiten, wenn wir nur klug, mutig und besonnen genug sind, können wir den meisten schlechten Dingen auf der Welt aus dem Weg gehen, aber sie vor allem durchstehen. Und damit meint Aristoteles auch wie Epikur, dass es das Leid im Leben nicht braucht. Aber anders als dieser ist es für Aristoteles nicht das Ende des guten Lebens, denn der Weg zur Eudaimonia geht weiter. Natürlich kann man auch Aristoteles kritisieren. Nicht jeder Mensch ist gleich privilegiert, sein Leben so sehr selbst in die Hand zu nehmen. Es gibt Leiden von außen, die man wohl einfach vermeiden sollte. Vielleicht sollte man auch manchmal genügsam sein und nicht nach den Sternen greifen. Man kann eben auch nicht alles in seinem Leben gestalten. Manchmal ergibt sich keine klare Zukunftsvision. Doch Aristoteles bietet uns einen Weg, wie wir es versuchen können. Okay, fassen wir kurz zusammen. Wir haben diese Folge mit der Frage angefangen, ob man für ein gutes Leben Leid braucht. Und das erscheint kontraintuitiv, nicht wahr? Man würde doch nicht sagen, dass ein armer Mensch wegen seines Leides besser dran ist als ein reicher Mensch. Vielleicht weiß der ärmere Mensch sein Essen mehr zu schätzen, doch dafür muss er auch leiden, um es zu bekommen. Das scheint sich mit dem Reichen auszugleichen, der es zwar nicht so sehr wertschätzen kann, aber auch einfach bekommt. Starke Schicksalsschläge wie ein Autounfall mit nachfolgenden Schäden können unser Leben unmöglich besser machen, denn sie verursachen dafür viel zu viel Leid. Kleine Leiden dagegen, wie ein kurzfristig geringeres Gehalt, machen uns dann zwar nur kurzfristig etwas glücklich, aber auch das scheint nicht der Schlüssel zu sein. Ständig zwischen leichtem Leid und Glück hin und her zu gehen, wird doch nicht das gute Leben ausmachen, oder? Was ist mit dem großen Glück, das man sich erhofft? Und versteht mich nicht falsch, sicherlich ist es nett, für die kleinen Dinge im Leben dankbar zu sein. Aber ist das wirklich alles, was zum guten Leben dazugehört? Man muss einfach leiden, um dann dankbar zu sein? Deswegen haben wir einmal weitergeschaut, ob es noch eine andere Antwort gibt. Man könnte noch sagen, dass einen ein Leid auf spätere Schicksalsschläge vorbereitet. Aber das macht es nicht gut, sondern nur nützlich. Oder etwas besser als schlechter. Jeder Schicksalsschlag ist ein schlechtes Erlebnis, egal wie viel Erfahrung davor kam. Das macht unser Leben auch nicht gut. Aber wir müssen uns solche äußeren Leiden auch nicht herbeisehen. Denn einige tragen wir immer in uns. Denken wir an Hunger oder Wünsche. Und selbst wenn eine reiche Person vielleicht weniger hungert als die Arme, können sich beide etwas wünschen. Es gibt Dinge wie Fähigkeiten und Wissen, die man sich nicht einfach kaufen kann. Und sich etwas zu wünschen, heißt bereits zu leiden. Denn man will etwas, das man noch nicht hat. Wir haben also in unserem Leben bereits ein Leid integriert, das die Qualität hebt. Denn natürlich schmeckt jedes Essen besser, je mehr Hunger wir haben. Das schien also die Lösung zu sein. Je mehr Lust man erfährt, desto besser ist das Leben und zusätzliches Leid braucht man dafür nicht, denn das ist ja auch schon inklusive. Das Einzige, was man wohl braucht, sind immer neue Wünsche. Dann haben wir aber weitergeschaut, was denn die Hedonisten zu dieser Frage sagen. Denn meine Antwort klingt sehr danach. Der Hedonismus ist eine Position, in der die Qualität des Lebens daran bewertet wird, wie viel Lust man erfährt. Leid ist hier in jedem Fall aus dem Weg zu gehen. Nach dem Philosophen Epikur heißt das aber nicht, dass man immer im Moment leben soll, lauter Drogen und sonstiges leben soll, um so glücklich wie möglich zu sein. Nein, er redet vielmehr von Enthaltsamkeit gegenüber körperlichen Gelüsten. Diese sollen so weit gestillt werden, wie man es braucht, aber dann soll man zufrieden sein. Was nämlich die eigentliche Lust auslöst, sind geistige Begierden, wie eine Diskussion mit Freunden oder das Hören von Musik. Denn diese sind nicht schädlich für den eigenen Körper und können immer wieder getätigt werden. Für Epikur ist Enthaltsamkeit und Genügsamkeit die eigentliche Lust, die man im Leben erreichen will. Leid braucht man dafür nicht, denn das versucht man ja gerade zu vermeiden. Die Lust ist für den Philosophen das Ziel und die Ursache eines guten Lebens. Nun und da haben wir eingehakt und Zweifel daran geäußert, dass Genügsamkeit wirklich ein ausreichendes Maß an Lust ist. Vor allem, wenn es in der Theorie ja gerade darum geht, Lust zu empfinden. Der Philosoph Jeremy Bentham liefert uns dagegen ein hedonistisches Kalkül, das die Lust jeder Situation berechnet. Die Faktoren Intensität, Dauer, Gewissheit, Nähe, Folgenträchtigkeit und Reinheit sollen bestimmen, wie hoch sie immer ist. Und damit weiß man genau, welche Handlung die meiste Lust hervorbringen würde. Und auch nach Bentham ist ein Leben besser, je mehr Lust man darin empfindet, in jedem Augenblick. Auch er braucht dafür kein Leid, sondern diesem will er aus dem Weg gehen. In der Welt gibt es für ihn nur zwei Kategorien, die Lust und das Leid. Denn jede Handlung führt zu dem einen oder anderen und alle Menschen suchen die Lust und meiden das Leid. Doch auch das scheint es nicht ganz zu sein. Überhaupt scheint die hedonistische Theorie das Leben zu simpel zu fassen. Erstens ist nach ihnen das menschliche Leben wie eine Serie von guten und schlechten Tagen. Es fehlt der Blick für das große Ganze, für einen Lebensweg und eine Vision. Außerdem wirkt man als Mensch so unfähig, tatsächlich einen Einfluss auf seine Lust und sein Leid zu nehmen. Epikur predigt zwar Genügsamkeit, aber das klingt eher, als würde man vor den äußeren Mächten resignieren. Man kann als Mensch ohnehin nicht viel tun, also muss man sich mit dem zufrieden geben, was man bekommt. Und dann passiert einem Glück oder Unglück und das bestimmt das eigene Leben. Außerdem, wann hat man dann ein gutes und wann ein schlechtes Leben? Muss man nach Bentham einfach ausrechnen, in wie vielen Augenblicken man wie viel Lust und wie viel Leid erlebt hat? Das kann doch kein Mensch. Und wie unterscheidet man zwischen guten und schlechten Gelüsten bei Epikur? Sind einfach körperliche Gelüste schlecht und geistige gut? Doch erstens ist es doch die generelle Lust, die Sinn des Lebens sein soll. Und zweitens hat man doch auch sicher vom Diskutieren irgendwann genug. Es muss noch irgendetwas geben, das uns eine größere Vision unseres Lebens gibt und eine Richtung und vor allem einen Weg, mit dem Leid und der Lust aktiv umgehen zu können. Und hier kommt Aristoteles mit der Tugendethik ins Spiel. Für ihn ist unser Lebensziel die Eudaimonia, die Glückseligkeit, an der wir ein Leben lang arbeiten. Sie beschreibt einen Zustand der Zufriedenheit, der zwischen der strengen Enthaltsamkeit und der zügellosen Maximierung liegt. Und diese können wir uns selbst erarbeiten, indem wir unseren Charakter verbessern. Je tugendhafter wir sind, desto moralischer handeln wir. Damit bringen wir Gutes in die Welt und auch uns. Auch bestehen wir bessere Herausforderungen, sind dem Leben gegenüber besser gewappnet und können einigen Schicksalsschlägen aus dem Weg gehen. Doch das müssen wir nicht. Aristoteles Theorie lässt auch Raum für Leid. In einem guten Leben muss man nicht leiden, aber es wird auch nicht von solchen Episoden beeinflusst. Denn man ist innerlich so stark und zufrieden, dass man diese Zeiten durchsteht. Auch das spontane Glück ändert nichts daran. Es ist aber natürlich trotzdem zulässig. Für den Philosophen ist das hedonistische Leben wie das eines Tieres. Man lebt ohne große Visionen in den Tag hinein und er ist entweder gut oder schlecht. Und dann geht es weiter. Aber er meint, es gäbe etwas Größeres, etwas, was wir beeinflussen können, und zwar alle Menschen für sich. Und das ist eben die Eudaimonia. Was ist also ein gutes Leben? Ein gutes Leben ist das Leben eines guten Menschen. Denn je besser sein Charakter und je fähiger er ist, desto mehr kann er anderen und damit sich selbst Gutes tun. Natürlich gibt es auch unvermeidbares Leid. Und enthaltsam in mageren Zeiten zu sein, ist sicher auch kein Fehler. Manchmal ist man für einige Herausforderungen des Lebens nicht stark genug und sollte von ihnen ablassen. Aber als tugendhafter Mensch kann man diese Zeiten durchstehen und aus ihnen lernen. Unser Leben ist nicht nur eine Serie an guten und schlechten Tagen. Es ist nicht alles vorbei, wenn es gerade nicht gut läuft. Wir alle arbeiten nämlich kontinuierlich an unserem großen Ziel und kommen diesem immer näher, der eigenen Selbstverwirklichung, der Eudaimonia. So, das war meine Folge zum guten Leben. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Es war schön, mal wieder über ein ganz abstraktes philosophisches Thema zu reden. Hoffentlich war es euch nicht zu theoretisch, aber ganz konkret ist das gute Leben nicht so einfach zu fassen. Es ist so individuell und es gehören so viele Faktoren dazu. Doch ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Irgendwie haben schon beide Theorien etwas für sich. Der Hedonismus und der Eudaimonismus, wie diese Theorie übrigens heißt. Beziehungsweise Epikurismus, Utilitarismus und Eudaimonismus. Lasst mich gern wissen, welche euch eher gefällt und ob ihr noch etwas dazu sagen würdet. Oder auch andere Kommentare, gerne alle über die Spotify-Kommentarfunktion. Und stimmt auch gern wieder ab. Es tut mir übrigens leid an alle Google-Podcast-Hörerinnen und Hörer da draußen, dass ich so Spotify-spezifisch rede. Ich glaube aber leider, dass Google Podcast diese Funktion nicht anbietet. Und wenn ihr mir irgendwo sonst schreiben wollt, geht das wie immer auch über mein Insta oder die Mail, was beides in der Beschreibung ist. Ansonsten bewertet auch gern diesen Podcast, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und Themenvorschläge sind übrigens nach wie vor erwünscht, wenn ihr über etwas Bestimmtes hören wollt. Gut, aber das ist alles, was ich sagen wollte. Dann habt noch einen schönen Tag. Thank you.